Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Joel Media TV, wie man unschwer erkennen kann. Wir freuen uns, dass unser Werbematerial angekommen ist. Und unsere Techniker waren so begeistert, die haben gesagt, wir wollen es doch gleich mal ausprobieren. Wenn jemand von euch, der jetzt live zuschaut oder auch die Aufzeichnung vielleicht morgen oder übermorgen seht, auf dem Youth in Mission Kongress in Mannheim dabei sein wird, jetzt am Wochenende, dann schaut doch einfach mal, ob ihr das hier irgendwo seht. Wird nicht zu übersehen sein. Und dann kommt vorbei, wir werden Flyer haben, wir werden Visitenkarten haben, wir werden Material haben, das ihr mitnehmen könnt zu Hause, um Joel Media zu bewerben. Wir freuen uns, da mit euch sprechen zu können. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt eingeschaltet habt, dass ihr natürlich immer noch da seid zu unserem Offenbarungsseminar. Und wir haben heute was Spannendes vor, nämlich Offenbarung 12, Vers 6. Bevor wir damit beginnen, wollen wir wie jeden Abend gemeinsam niederknien zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren können. Bitte hilf uns, es so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Und dass wir erkennen, wie die Offenbarung uns hilft in unserem Leben, in unserem Alltag. Und wir bitten dich, dass wir durch deinen Geist geführt werden nach deiner Verheißung. Sei jetzt mitten unter uns und halte du alle Störende fern. Amen. Offenbarung 12, Vers 6. Es heißt dort, Offenbarung 12, Vers 6, und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort wie lange ernähren sollte? 1260 Tage lang ernähre. Jetzt fassen wir kurz zusammen. Was finden wir hier? Finden die Frau. Geht in die Wüste. Und was passiert in der Wüste? Genau. Das ist ein bereiteter Ort von Gott. Sehr wichtig. Gott kümmert sich um sie, ja? Obwohl sie in der Wüste ist, Gott kümmert sich um sie. Und was wird noch? Was wird noch? Sie wird dort von Gott ernährt. 1260 Tage. Gut. Jetzt eines der interessantesten Elemente, ganz klar, egal ob man das schon 100-mal studiert hat oder zum ersten Mal liest, ist natürlich das Zeitelement, richtig? Frau kennen wir schon, Wüste ist auch eher ein allgemeingeläufiger Begriff, auch in der Bibel, dass Gott für uns sorgt, ist auch eher etwas, womit wir relativ schnell was anfangen können. Interessant sind vor allem diese 1060 Tage auf den ersten Blick. Aber bevor wir das anschauen, weil es ja hier offensichtlich um ein Zeitelement geht, würde ich euch bitten, ganz kurz nochmal mit mir gemeinsam zu wiederholen, was der Zeitablauf der ersten fünf Verse ist. Also wenn wir eine Zeitlinie aufmalen würden, wann spielt Vers 1, wann spielt Vers 2, Vers 3, Vers 4 und Vers 5? Dass wir ungefähr so eine Idee haben, wie so die zeitliche Entwicklung diesem Kapitel ist, weil das hilft uns dann, das auch besser zu verstehen. Vers 1 sprach nochmal wovon?
Von einem großen Zeichen am Himmel.
Ein großes Zeichen am Himmel, nämlich von der Frau. Von der Frau, nicht wahr? Die Frau. Und das war die Gemeinde Gottes, haben wir gesagt, das ist Israel. Und das war erstmal kein festgelegter Zeitpunkt, oder? Das heißt, das ist ein allgemeines Zeichen erstmal. Wo finden wir den ersten Hinweis, den wir zeitlich lokalisieren können in der Weltgeschichte? Vers 2, warum? Ja, also kurz vor, also die Wehen sogar nicht, wa? Kurz vor der Geburt. Das heißt, Vers 2 wäre sozusagen. Und was haben wir gesagt, was war die historische Erfüllung kurz vor der Geburt? Welche Zeitepoche ist das oder welche Zeitabschnitt in der Geschichte? Ja, zumindest die Unterdrückung des Volkes Israel, die Bedrängnis des Volkes Israel kurz vor der Geburt Jesu, ja? Also Israel oder Juda unter Rom, könnte man sagen, ja? Demzufolge, wovon spricht Vers 1? Zeitlich gesehen. Davor, nicht wahr? Also irgendwo die gesamte Zeit, aber das gesamte Israel davor wäre dann sozusagen zeitlich gesehen Vers 1. Dann haben wir Vers 3. Was ist sozusagen Vers 3? Das sind andere Zeichen, nicht wahr? Das war der Satan. Aber der Satan, der hier besonders wirkt durch, war das ja studiert? Durch Herodes, durch das Römische Reich. Können wir uns erinnern? Das heißt, das ist ungefähr die gleiche Zeit, ja? Vers 3, genau. Und dann Vers 4 mit dem dritten Teil, der dritte Teil der Sterne. Das scheint erstmal nicht hier direkt in die Chronologie zu passen. Wir werden sehen, das ist ein Rückgriff auf etwas, was schon lange vorpassiert ist. Das wird dann deutlich, wenn wir das Kapitel weiter studieren werden. Aber wann kommt der nächste entscheidende zeitliche Einschnitt? Wo sie gebiert, Vers 5. Okay, wann spielt das? Wann? Ja, du hast gesagt Taufe, du meinst wahrscheinlich, was meinst du, wenn du sagst 2 oder 3? Die Geburt Jesu, ne? Da könnte man sich fast sogar ein wenig drüber streiten. Der natürliche Sinn wäre natürlich erstmal der, dass Jesus geboren worden ist, nicht wahr? Das ist der auch in Bezug auf 1. Mose 3, Vers 15. Ich kann mal sehen, was deine Überlegung wahrscheinlich war, dass du sagst, Jesus war der Messias durch die Taufe, nicht wahr? Also, wollen wir uns nicht streiten, aber also wir können sagen, Jesus, und das ist vielleicht ganz entscheidend, Jesus war zwar der Messias ab der Taufe, aber er war das verheißene Kind seit dem ersten Luftzug, den er gemacht hat. Er war der kommende Messias von Anfang an, nicht wahr? Er hätte zwar fehlen können, aber er war die Messias-Hoffnung. Es war kein anderer da, es gab keinen zweiten, der als Alternative da war. Das heißt, wir könnten schon sagen, also, man geht heute davon aus, dass es wahrscheinlich also 4 vor Christus gewesen ist, die Geburt von Jesus, ungefähr. Aber wie gesagt, das ist, es gibt kein genaues, explizites biblisches Datum, das das festlegt. Man kann das ein bisschen zurückrechnen durch die Idee, dass Jesus höchstwahrscheinlich 30 war bei seiner Taufe. Das geht in etwa aus der Bibel hervor, nicht ganz explizit, dass er genau 30 war, aber die Bibel sagt, er war um die 30 ungefähr. Und das passt auch ganz gut mit der Idee, dass ein Rabbi oder ein Priester eigentlich 30 Jahre alt sein sollte, bevor er mit dem öffentlichen Lehren beginnt und so weiter. Und wenn man dann zurückschaut, dann könnte das also ganz gut passen. Wenn man das Jahr 0 berechnet, dann wäre er ziemlich 30 gewesen bei seiner Taufe. Übrigens, in welcher Zeit ist er vermutlich geboren worden? Nur nebenbei gesagt. In welcher Jahreszeit ungefähr? Ist er am 24. Dezember geboren worden? Woher wissen wir, dass er wahrscheinlich nicht am 24. Dezember geboren worden ist? Die armen Hirten, ja? Das war wahrscheinlich so kalt, hätten sogar die Engel gefroren. Manche sagen früher. Die Hirten sind doch auch im Winter unterwegs, oder nicht? Also zumindest im Süden oder ja. Also wenn man auf dem Feld im Winter. Die ist ja kalt. Ja, also man geht davon aus, also dass. Ja. Also das ist das, was ich gelesen habe. Also ich kenne mich mit der historischen Klima also nicht aus. Es gibt auch manche Gebiete, die sind relativ heiß, aber in der Nacht dann relativ kalt, nicht wahr? Und da, also ich, wie gesagt, das ist das, was man vermutet, dass wahrscheinlich Richtung September gewesen ist. Aber wie gesagt, das ist menschliche Spekulation. Also es könnte wahrscheinlich im Herbst gewesen sein, eventuell. Und das passt deswegen ganz interessant, weil Jesus ja auch, wenn wir Daniel 9 anschauen, im Herbst getauft worden ist. Also er wäre dann im Herbst wahrscheinlich tatsächlich 30 geworden, ungefähr so. Aber wie auch immer, ist nicht unser Thema. Aber in Vers 5 sind noch mehr Zeitereignisse. Nicht nur seine Geburt, sondern seine Entrückung. Wann ist die? Die können wir festlegen. Wann war die? Und präzise festgeben. Wann war seine Entrückung? In welchem Jahr? 31, genau. 31 war die Kreuzigung, nicht wahr? 31 nach Christus. Können wir es sogar noch genauer machen, wann die gewesen sein muss? Also Moment mal, wann ist er gestorben? Am 14. Nisan, nicht wahr? 14. Nisan. Dann war seine Auferstehung am? Moment, also Freitag, Sabbat, Sonntag. 14., 15., 16. Und wie lange war, und wie viele Tage sind jetzt zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt?
40.
40 Tage, nicht wahr? Also könnte man jetzt überlegen, das ist nicht ganz so einfach, weil es gab mal, nicht wahr, wurden auch mal Tage eingeführt wegen Schaltmonate und so weiter. Aber man kann ungefähr überlegen, okay, dann 30 Monate weiter wäre dann der 16. des zweiten Monats und dann vielleicht noch 10 Tage weiter wären wir irgendwo beim 26. des zweiten Monats. Und das ist dann so, wenn ich jetzt richtig denke, ist es so um den Ende Mai. Kann das sein? Weil März, April ist Nisan, dann ist April, Mai, also so ungefähr Mitte Mai vielleicht. Ist auch nicht, jetzt nicht so entscheidend, nicht wahr? Aber können wir uns fast eine Idee bekommen. Also Anfang, Mitte Mai muss es gewesen sein, als Jesus anders nach Christus aufgefahren ist. Wie auch immer, nicht so entscheidend. Und was ist das nächste Ereignis, das hier jetzt zeitlich angesprochen wird? Was ist das nächste Ereignis hier in Offenbarung 12? Wir sehen, Offenbarung 12 ist nicht sehr detailreich. Ich weiß nur, ganz wenige Punkte aus der Weltgeschichte, die hier zusammengepresst werden, dieses Kapitel. Das Fliehen in die Wüste. Ja, wir sehen, es sind nur ganz wenige Punkte. Wir werden sehen, wie dann die nächsten Verse ab Vers 7 das noch aufweiten und noch vertiefen mit verschiedenen Details. Aber das ist erstmal so als Grundstruktur. Die alttestamentliche Zeit, Israel unter den Römern, die Geburt Jesu impliziert, sein Leben, sein Tod, dann seine Auferstehung. Und dann das nächste ist schon die Gemeinde Gottes in der Verfolgung. Jetzt. Frage Nummer 1. Wenn ihr denkt an eine Flucht in die Wüste, woran denkt ihr, biblisch gesehen? Mose zum Beispiel, ja? Okay, schauen wir mal. Mose. Woran denkt... Okay, bleiben wir mal bei Mose im Moment. Welche Parallelen gibt es zwischen Moses Exodus-Erfahrung und dem Volk Israel und der Frau, die in die Wüste flieht? Welche Parallelen könnt ihr erkennen? Dass sie ernährt werden. Okay, also schreibt es mal auf. Mose und die Frau. Also wir haben, beide werden ernährt. Womit wurde Mose und das Volk ernährt? Manna. Und womit wurde diese Frau hier ernährt? Steht da nicht, genau. Aber das Manna war ein Symbol für was? Weiß das jemand von euch? Was das Wort Gottes? Schaut mal ganz kurz den Text an. In 5. Mose 8, da finden wir das. Ist schön, wenn die Bibel das dann selbst auch erklärt. 5. Mose 8, Vers 3 und Vers 3 reicht. Dort heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist natürlich ein Vers, der von wem zitiert worden ist? Von Jesus in der wievielten Versuchung? In der ersten, nicht wahr? In der ersten, als es heißt, mach die Steine zu Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also die Ernährung. Okay, was fällt euch noch ein? Gemeinsamkeiten zwischen Mose und dem Exodus sozusagen und der Frau. Es gibt einen festgesetzten Zeitraum. Okay. Inwiefern meinst du festgesetzten Zeitraum? Okay, ja, es hat sich verzögert, nicht wahr? Verlängert, ja? Sogar überdimensional, nicht wahr? Von einem oder zwei Jahren auf 40 Jahre. Okay. Aber es gab keine Zeitprophezeiung, die genau gesagt hat, es war eher so, man ist einfach den geraden Weg gegangen, nicht wahr? Was? Genau. Also die Frage ist jetzt. Gibt es vielleicht können auch Parallelen zwischen diesen beiden? Ja, genau, also, wir haben, also Mose und das Volk. Ja, okay. Okay. Was noch? Sie wurden wann unterdrückt? In Ägypten. Also, was würde dann die Entsprechung sein hier bei der Frau? bevor sie Flo wurde unterdrückt. Jetzt, okay, wir fragen uns schon mal das einfach, damit wir das haben, okay? Weil ich glaube, ihr wisst es alle, oder? Wann sind diese 1260 Tage gewesen? Ja, das ist 538 und wir gucken gleich noch die Daten an, was da passiert ist, nicht wahr? Und, genau, das sollten wir jetzt alle gut können, oder? Ich werde euch nachher gleich fragen, was da passiert ist. genau. Ich habe das jetzt nur schon mal vorgegriffen, damit wir wissen, gab es denn vor der Wüstenerfahrung eine Verfolgung, eine Unterdrückung? Ja, okay, ja, genau, die gab es. Wie ist die Unterdrückung? Also es gab eine Unterdrückung in beiden Fällen. Wie ist das Volk Israel aus Ägypten raus befreit worden? Durch Wunder, durch Plagen, ja, das stimmt. Das ist alles das Erste, was man sagt. Das stimmt. Durch Gott, wie? Durch ein Lamm. Ein Lamm, richtig? Das Lamm, das geschlachtet worden ist. Ja, das stimmt, das waren Plagen, das waren Wunder. Gott hat gesprochen, die Erstgeborenen sind gestorben und so weiter. Das war alles da. Aber das Entscheidende, was sie herausgeführt hat, war das Lamm. Richtig? Frage. Wie Gott sein Volk herausgeführt hat. Doch, es war genau das Lamm, das sie herausgeführt hat. Denn warum? Wie hat Gott... Gab es hier auch eine Lammerfahrung für die Frau? Gab es eine Lammerfahrung für die Frau? Ganz genau. Und das hilft uns, die Unterdrückung besser zu verstehen, welche Unterdrückung gemeint ist. Denn wenn Mose oder bei Mose das Volk aus der Unterdrückung herausgeführt worden ist durch das Lamm, dann ist die Unterdrückung, aus der die Frau herausgeführt worden ist, was für eine Unterdrückung? Die Knechtschaft der Sünde, ja. Nicht unbedingt die Knechtschaft unter den Römern, sondern die Knechtschaft der Sünde. Und das könnte vielleicht sogar der eigentliche tiefere Sinn dahinter sein, dass diese Frau in Geburt, nicht wahr, dass sie ein Trübsal hatte, nicht wahr, dass sie angefeindet war, weil sie unter der Sünde litt. Und Jesus kommt, um die Frau zu retten, so wie das Volk Israel gerettet hat. Übrigens, gibt es einen Text in der Bibel, der uns sagt, dass all das, was wir jetzt gesagt haben, dass es auch tatsächlich eine Beziehung hat zur neutestamentlichen Zeit? Ganz bestimmt. Weiß jemand, wo das steht? Dass die Erfahrung von Mose und seinem Volk, also Gottes Volk, in der Wüste ein Vorbild ist oder ein Gleichnis ist auf die neutestamentliche Zeit. 1. Korinther 10, ganz genau. Schaut mal mit mir 1. Korinther 10. Genau. Wer sonst hätte das rausfinden sollen als Paulus? 1. Korinther 10. Und dort wird im ganzen Kapitel 10 werden einige Episoden noch einmal geschildert, nicht wahr? Aus der Erfahrung der Israeliten. Wie sie Wunder erlebt haben und wie sie dann immer wieder von Gott abgefallen sind. Und dann steht in Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind was? Vorbilder. Im Griechischen steht hier ein Wort, das heißt Typos. Habt ihr das Wort mal gehört? Und Typos oder Typus meint, das wäre ein Vorbild, ja genau. Es gibt den Typus und es gibt den Antitypus, sagt man. Das Lamm und Christus am Kreuz, nicht wahr? Der Hohepriester im Zelt, der Hohepriester im Himmel. Und so weiter und so fort. Der Schatten und das Original. Und die Bibel sagt uns explizit, dass diese ganze Geschichte sagt, alles, was ihnen widerfahren ist, nicht nur die Tatsache, dass sie in der Wüste waren, sondern all die verschiedenen Geschichten, die stehen da so ausführlich und so exemplarisch. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum das Heiligtum so genau beschrieben ist. Mit all den Haken und Ösen und Farben und Materialien und all die Opfergesetze, wo man beim dritten Buch Mose lesen denkt, Hilfe, wann hört das endlich auf? Beim Oberflächenlesen, nicht wahr? Das ist alles geschrieben als eine Typos, als eine Warnung, als ein Gleichnis für uns. Jetzt, schauen wir mal den Text weiter an, wie es weitergeht in Vers 11. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das was? Das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und diese 1460 Jahre gehen ja auf die Zeit des Endes hin, nicht wahr? Das haben sogar die Leute damals erkannt, haben wir heute wieder gesehen, wie einer schreibt, der William Cunningham. Wir leben in der Zeit des Endes. Das kleine Buch in Offenbarung 10 hat damit zu tun. Gibt es noch mehr Parallelen? Wenn wir das jetzt wissen, dass wir hier wirklich nach Parallelen suchen können. Also das Lamm, das am Anfang stand, am Anfang des Weges. Gibt es noch mehr Parallelen zwischen Mose und der Frau? Ein verheißener Ort, genau. Es gab, was war der verheißene Ort?
Kanaan.
Kanaan. Und was ist unser verheißener Ort? Das himmlische Kanaan. Was ist die Hauptstadt von Kanaan damals gewesen? Jerusalem. Was ist die Hauptstadt des himmlischen Kanaan? Jerusalem. Okay, geh weiter. Was fällt dir noch an Parallelen? Ging das Volk in die Wüste hinein? Ja oder nein? Kam es auch aus der Wüste hervor? Wann kam es aus der Wüste hervor? Als es aus der Wüste hervorkam, war der erste Schritt in das Land Kanaan, ja oder nein? Nein. Was war zwischen Wüste und Kanaan? Jetzt gehört die Geografie. Also einer sagt Rote Meer, der sagt Jordan. Okay, fangen wir nochmal an. Wir sind nochmal in Ägypten, okay? Wir gehen mal einfach geografisch durch, okay? Ägypten. Obwohl man sich heute auch ein bisschen streitet, wo das genau gewesen ist. Ihr kennt, da gibt es verschiedene Theorien, aber das ist mir egal. Wir bleiben bei den biblischen Begriffen. Das Erste, was sie erlebt haben aus Ägypten, sind sie gleich ans Meer gegangen? Was war das Erste, was sie erlebt haben, als sie raus sind? Erstmal war Gegend, nicht wahr? Was auch immer, ja? Wird gar nicht so genau beschrieben. Irgendwann kommen sie dann an diese Stelle, wo es da Berge und da ging es vorwärts und nicht rückwärts und vorne war das Meer. Das war das Rote Meer. Als sie dahin durch sind, wo sind sie dann durch? In die Wüste. Wüste, Wüste, Wüste. Und dann waren sie schon fast am Land Kanaan und dann sollten die zurück, nicht wahr? Und dann haben sie sich 40 Jahre lang im Kreis gedreht. Also wir sind in der Wüste, 40 Jahre lang. Und jetzt irgendwann, nach 40 Drehungen, was jetzt kommt, geografisch, aus der Wüste raus? Wisst ihr das, wo sie langgegangen sind? Okay. Wenn das Land Kanaan ist, nicht wahr? Hier ist der. Ach du meine Güte. Hier ist Sinai, nicht wahr? Und so. Dann sind sie ja hier so irgendwie durch. Manche streiten nicht, ob es hier gewesen ist oder wo auch was. Hier ist die Wüste, okay? Hier ist das Land Kanaan. Hier waren sie bei Kadesh und Barnea. Dann kamen sie zurück, 40 Jahre. Und dann sind sie, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, sind sie aus der Wüste heraus um das Land Edom herum. Habt ihr das mal gelesen in der Bibel? Sie wollten durch Edom hindurch. Und Edom war nicht mehr in der Wüste. Edom ist Gebirge. Sie sind um das Gebirge herum und dann in die Ebenen Moabs, die Steppen Moabs. Das ist keine Wüste mehr. Das war Hochland. Großes Hochland, fruchtbares Hochland. Durch Moab hindurch, Ammon und dann von dort quer. Das heißt, es gab eine kurze Zeit nach der Wüstenwanderung vor Kanaan. Und das war eine Zeit mit enormen Prüfungen. Nicht wahr? Das war die Zeit mit Baal Peor, mit verschiedenen Dingen, die nochmal ganz detailliert beschrieben sind. Das heißt, es gibt eine Zeit, und das ist sehr interessant, kurz nach dem Auszug werden viele Geschichten erzählt und dann verliert man sie quasi für 40 Jahre in der Wüste. Man gibt fast kaum Geschichten. Dann nach 40 Jahren tauchen sie wieder heraus. Und dann kommt die Umgehung von Edom. Das dauert alles länger als geplant. Und da sind so viele Lektionen drin, können wir gar nicht alles anschauen. Und das ist die Zeit nach der Wüstenwanderung vor dem Einmarsch. Es gibt eine kurze Zeit dazwischen. Das ist deswegen interessant, weil wenn die Frau aus der Wüste rauskommt, ist nicht gleich die Wiederkunft da. Es gibt noch eine Zeit dazwischen. Achtung. Okay. Und als sie dann jetzt hier durch die ganzen Steppen von Moab und Edom und so weiter gegangen sind, dann mussten sie noch etwas passieren. Was mussten sie passieren? Den Jordan. Das ist jetzt der Jordan hier, nicht wahr? Hier war das Rote Meer, ab hier oder hier, können wir uns streiten. Aber da war das Rote Meer, da war der Jordan. Jetzt, was war bei beiden Fällen dasselbe? Es teilte sich. Das heißt, die Erfahrung, warum mussten die das zweimal machen? Warum hat Gott es nochmal von ihnen gefordert? Frage, wenn das Volk Israel nicht 40 Jahre sich im Kreis gedreht hätte, wenn es gehorsam gewesen wäre, hätten sie über den Jordan gemusst, ja oder nein?
Nein.
Nein, sie wären hier einmarschiert im Süden. Sie hätten nicht nochmal durchs Wasser gemusst. Warum hat... Interessante Tatsache. es war eine neue Generation. Denn die erste Generation, die mit Bewusstsein durch das Rote Meer durchgegangen ist, was ist mit denen passiert? Die lagen alle hier. Bis auf zwei. 600.000 Soldaten. Übrigens, wie viel das dann? Über 600.000, knapp über 600.000 wehrfähige Männer, richtig? Das sind mehr als die große Armee von Napoleon, die in Russland einmarschiert ist. So war das für ein Verhältnis, habe ich, ja? Mit der Armee hätte man Kanada in 2 Tagen erobert. Nur, dass wir eine Beziehung haben zu dem, was wir vorher gehört haben, nicht wahr? Das ist eine ganze Menge. Wir lesen noch 600.000, naja, das ist eine ganze Menge gewesen. Und die sind alle gestorben. Nun, der Punkt ist der, Gott hat der zweiten Generation offensichtlich nochmal ähnliche Prüfungen auferlegt wie der ersten. Ihr wisst auch, die erste hatte die Sache mit dem Felsen, Wasser aus dem Felsen, die zweite hatte das mit Wasser aus dem Felsen, ja, und so weiter. Es gab, in beiden gab es Feindberührungen mit den Amalekitern, mit den Moabitern und so weiter. Und beide mussten durch das Wasser hindurch. Jetzt, Wasser, hatte ich mir schon gesagt, ist ein Bild auf Taufe, nicht wahr? Aber historisch gesehen gibt es am Anfang, kurz nach dem Kreuz, denn das das Rote Meer war ja kurz nach dem Lamm, richtig? Gibt es kurz nach der Kreuzigung etwas, was sich kurz vor der Wiederkunft wiederholt? Es gab Pfingsten. Denn Pfingsten war was? Eine Taufe mit dem Heiligen Geist, der Frühregen, und dann gibt es den Spätregen kurz davor, die gleiche Erfahrung noch einmal für die letzte Generation. Das heißt, wir haben diese, wie soll ich jetzt sagen, also ich schreibe es jetzt einfach mal hier auf, Rotes Meer und Jordan, und hier schreibe ich Früh- und Spätregen, ja? Seht ihr, das sind ganz interessante Parallelen. Je mehr man darüber nachdenkt, desto interessanter wird das. Und so wie das Volk Israel auch in den 40 Jahren Wüstenwanderung ziemlich im Verborgenen war, so kennt man von der wahren Gemeinde Gottes relativ wenig aus der Zeit, nicht wahr? Frühchristentum ist relativ gut bekannt, und dann für viele Jahre ist es ziemlich obskur. Wir kennen viel aus der Kirchengeschichte. Aber wir werden gleich sehen, dass die Kirchengeschichte und die Gemeinde in der Wüste zwei völlig verschiedene Dinge sind. Erst um die Zeit heraus kommt das so wieder alles hervor. Und wir sind ja gerade dabei. Wir sehen ja gerade auch in unserem Seminar, wie es um diese Zeit viele Dinge der Urchristenheit wiederentdeckt worden sind. Wie die Erwachsenentaufe, nicht wahr? Die Frage mit dem Ruhetag beginnt sich zu überlegen. Dann Lebensstil, all diese Dinge, Prophetie. Diese Dinge kommen wieder langsam aus der Wüste heraus. In das Bewusstsein der allgemeinen Christenheit, wo es natürlich von vielen auch abgelehnt wird, aber es ist jetzt wieder sichtbar da. Gut, also wir sehen, Mose und sein Volk sind ein Typus. Frage, gibt es noch eine Geschichte, die so ähnlich ist wie das, was wir in Offenbarung 12 lesen in der Bibel? Noch eine andere? Ganz genau, Elia. Warum Elia? Elia, fangen wir mal mit Elia an. Auch wieder mit Elia und der Frau. Welche Parallelen gibt es zwischen Elia und der Frau? Er hat Angst? Ja. Wird Elia ernährt? Wie wird er ernährt?
Er wird ein paar Mal ernährt, einmal von Raben.
Genau, also werden beide ernährt, ja. Da kommen Raben, nicht wahr? Und interessanterweise, der Modus ändert sich dann, nicht wahr? Irgendwann ist es dann vorbei, und dann muss er dann auch zu der Witwe gehen von Sidon, die ihn dort ernährt. Das heißt, Gott hat nicht die ganze Zeit so einen selbstverständlichen Modus, sondern es war immer wieder auch Glaubensprüfungen mit inbegriffen. Das heißt also, obwohl Gott sich um seine Gemeinde kümmern wird, bedeutet das nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Es gab immer wieder herausfordernde Situationen in der Zeit. Was hat Elia gemacht, bevor... Frage. Wie lange war Elia in der Wüste? Ich weiß nicht. Jetzt weiß ich. Ihr seid alle auf einem völlig falschen Trip. Denn die Ernährung, meinen wir nicht die Ernährung, wo der Engel kommt, sondern ihr habt auch von den Raben gesprochen, ne? Aber die Raben kamen nicht, als er weglief vor Isabel.
Er war an dem Fluss Kidron.
An den Foskiton, aber wo war da? Wann war das? Das war lange, lange vor, der, vor dem Weglaufen von Isabel.
Aber da, da ist er doch auch abgehauen. War das nicht nach dem Berg Karmel?
Nein, 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 nein. Genau, es gab wie viele Jahre Trockenzeit? 3,5 Jahre Trockenzeit. 3,5 Zeiten sind wie viele Tage? 1260 Tage sind wie viele Jahre? 1260 Jahre. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz durch. Erste Könige 17. Elia. Womit geht es los? Elia steht vor dem König Ahab und sagt, was sagt er? Die Elia-Geschichte, meine Lieben. Es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es, der Himmel ist verschlossen. Übrigens, warum hat Gott das gemacht, nebenbei gesagt? Warum hat Gott, genau, wegen der Sünde. Was für eine spezielle Sünde? Gott ist so kreativ in seiner Bestrafung. Es war Götzen, welchen Götzen? Baal. Und wofür war Baal da? Baal war der Regengott. Also Gott sagt, okay, ihr wollt nicht zu mir beten für Regen, ihr habt euren Regengott, dann betet mal zu ihm. Ich will mal sehen, wie schnell er mit dem Regen dann den Regen für euch besorgen kann. 3,5 Jahre kein einziger Tropfen. Das hat vielen Leuten irgendwie gezeigt, also irgendwas ist an diesem Regengott falsch. Hat einen falschen Beruf gewählt. Er verschließt also den Himmel. Jetzt haltet euren Finger drin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wer von euch kann sich daran erinnern, dass wir irgendwo in Offenbarung etwas gelesen hatten über das Verschließen des Himmels? Ganz genau, dankeschön. Die zwei Zeugen, wo? Ja, ganz genau. Und wo ist das? Die zwei Zeugen, die den Himmel haben, die Macht haben, den Himmel zu öffnen und zu schließen. Genau, das Alte und Neue Testament. Wo steht es in der Offenbarung? Es ist Offenbarung, nicht 10, sondern 11. Genau, lasst euren Finger in 1. Könige 17. Danke. Josef, ich bin so stolz auf dich, dass du das noch wusstest. Offenbarung 11. Schaut mal, in Offenbarung 11, Vers 2, da heißt es, Vers 3, können wir Vers 3 gleich lesen, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen, wie lange? 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Und dann heißt es in Vers 6, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Auf woran spielt das an? Das Wasser in Blut zu verwandeln? Auf die sieben Plagen, sondern auf die Plagen Ägypten, Mose. Das heißt, einmal haben wir Mose als Typus auf die 1062 Tage und einmal haben wir Elia. Das haben wir in Offenbarung 11 auch alles ausführlich studiert. Könnt ihr euch mal auf Joelmedia TV, falls ihr das nicht nochmal anschauen. Da haben wir jeden Vers ja gut archiviert, nicht wahr? Um das Gedächtnis nochmal aufzufrischen. Aber der Punkt ist der. So wie Elia 1260 Tage in der Wüste war und vorher den Himmel verschlossen hat, so sagt die Bibel, dass für 1260 Tage die Schriften, das Alte und das Neue Testament, symbolisch den Himmel verschließen, dass da kein Regen fällt, dass es da kaum geistliches Wachstum gibt. Und dass die Gemeinde in der Wüste sein wird. Jetzt, was passiert, oh ihr Lieben, was passiert, oh, wir müssen hier aufhören. Was passiert, als Elia nach den 3,5 Jahren aus dem Versteck herauskommt? Was passiert als nächstes? Es gibt einen großen Kampf und eine Erweckung im Volk, richtig? Eine große Erweckung. Jetzt, wie lange dauert die Erweckung? Lang oder kurz? Sehr kurz. Und was ist das Nächste, was passiert? Ja, es regnet. Also, der Regen fällt und was ist das nächste, nachdem der Regen fällt? Was macht? Ja, der war schon gewesen. Der Regen fällt, nicht wahr? Und alles ist wunderbar. Und am nächsten Tag flieht er. Warum? Weil er enttäuscht ist. Es gibt eine große Enttäuschung. Nochmal, Elia ist 3,5 Jahre im Versteck. Dann kommt er raus als einer der wenigen von den Übrigen und fordert sie heraus, ist Gott der wahre Gott? Betet ihn an, wenn Baal der Gottes betet ihn an. Entscheidet euch, ihr könnt nicht länger Wahrheit und Irrtum vermischen. Ihr müsst der vollen Wahrheit folgen, richtig? Gott offenbart sich mächtig und es gibt eine kurze Erweckung, sehr kurz. Der Regen fällt und dann gibt es eine gewaltige Enttäuschung. Die Gemeinde geht in die Wüste, ins Mittelalter, 538. Für 1260 symbolische Jahre, kommt danach heraus und danach haben wir noch die Übrigen, nicht wahr? Die Übrigen, die sagen, die Wahrheit und der Irrtum sind so sehr vermischt worden in Babylon, wir müssen uns entweder ganz für die Wahrheit entscheiden oder ganz für Babylon. Ich war eine Entscheidungsbotschaft, Prophetie, die Zeit des Endes, Prophetieauslegung. Und es kommt zu einer kurzen, weltweiten Erweckung, die Adventbewegung, Adventerweckung und dann kommt es zu einer großen Enttäuschung. Und dann gibt es noch ein paar andere Erlebnisse im Leben von Elia. Und was ist das Letzte, was er erlebt? Er geht lebendig in den Himmel. Also könnt ihr sehen, dass Mose und Elia mit ihrem Leben quasi die Entwicklung der ganzen neutestamentlichen Gemeinde im Grundriss skizziert, nicht mit allen Details und so weiter, aber im Grundriss skizziert darstellen. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Und wie gesagt, ihr könnt das noch weiter studieren. Wir haben jetzt mal die Idee im Kopf, okay? Das könnt ihr weiter studieren, wenn ihr zu Hause nicht wisst, was ihr studieren sollt. Letzter Punkt, für die letzten zwei Minuten, einfach ganz noch ein bisschen solide Geschichtsfakten. Wer war die Frau? Was war im Jahre 538? Fangen wir so an. Genau, es gab einen Sonntag, das ist eher unbekannter Grund, nicht wahr? Sonntagsgesetz in Frankreich, das erste katholische Sonntagsgesetz, nicht das römische, das erste katholische Sonntagsgesetz in Orléans. Vielleicht die bekannteste Sache war die, 5 Jahre zuvor hatte Justinian, der oströmische Kaiser, gesagt, der Papst, der Bischof von Rom ist über den anderen Bischöfen, ja? Und die meisten Prophetieausleger, wie auch William Cunningham und andere, haben gesagt, von dem Zeitpunkt, von 533 gehen die 1062 Jahre los. Deswegen sind sie bis 1793 gekommen, was auch so halb gepasst hat, denn 1793 ist der König von Frankreich, nicht wahr, in der Guillotine und da ging dann die Französische Revolution richtig los. Aber das andere passt eigentlich noch besser und ist eigentlich akkurater, denn der Befehl oder der Erlass von Justinian konnte die ersten 5 Jahre nicht umgesetzt werden, weiß jemand warum? Nicht die Heruler, die waren schon vorbei. Die Ostgoten, genau, die Ostgoten hatten Rom besetzt. Der Papst war jetzt zwar Herrscher, aber konnte nicht herrschen, weil die Ostgoten haben sich natürlich einen feuchten Kehricht um den Befehl von Justinian geschert. Und erst als Belisarius mit seiner Armee von Ostrom anmarschiert ist und die Ostgoten vernichtend geschlagen hat, das war im Jahr 538, dann konnte der Papst jetzt die Kraft, die Autorität, die er vorher schon hatte, jetzt auch mit Kraft füllen, ja. Die Bibel sagt, dass dem Tier der Thron, die Kraft und die Autorität gegeben wird. Er hatte die Autorität schon 533, aber die Kraft, es umzusetzen, bekam er 538. Übrigens war es wohl auch das Jahr, wo der damalig herrschende Papst Vigilius zum ersten Mal heiliges Wasser empfohlen hat, habe ich gelesen. Das ist vielleicht nicht der entscheidende Grund, aber es ist vielleicht interessant, da ging es auch los mit solchen heidnischen Bräuchen. Er soll wohl auch entweder 537 oder 38 Papst geworden sein, indem er das Papstamt für 200 Pfund Gold gekauft hat. So ging das damals. Ich weiß nicht, wie es heute geht, aber damals ging das so. Frage, wer war dann die Frau in der Wüste? Von denen sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, die Frau in der Wüste. Meinen wir damit die verfolgte Gemeinde? Welche Christen wurden da verfolgt? Die Waldenser zum Beispiel, ja? Kennt jemand noch? Also die sind vielleicht die bekanntesten. Wo waren die Waldenser ungefähr? Wo waren die? In den Alpen. Und zwar in Norditalien, Südfrankreich. So Piemont, da gibt es die Waldenser-Täler. Ja? Wen kennen wir noch? Die Albigenser, genau. Das ist noch weiter in Südfrankreich. Ja, die Albigenser. Wen kennen wir noch? Die Hugenotten, ja. Die kamen dann später mit der Reformation. Ja, die waren ein bisschen bekannt. Ja, schauen wir gut gerne mit auf. Hugenotten. Wer von euch hat was von den Iroschotten gehört? Die Iroschotten, eine der missionarisch aktivsten Kirchen, die sich dem Papsttum deutlich widersetzt haben. Sie lebten in Schottland, da ist das Papsttum nicht hingekommen. Und eine, ihr Trainingszentrum war auf der kleinen Insel Iona. Ich glaube, wer mal meine Vorträge gesehen hat, hat es gesehen. Ich war diese kleine Insel im Niemandsland in den Westhebriden. Da, wo ich gewesen bin, genau. Genau, so, das ist wirklich im Nichts. Und da hatten die eine Trainingsschule, da wurden Missionare ausgebildet, 18 Jahre lang. Die konnten Hebräisch, Griechisch, die konnten Bibeln übersetzen, abschreiben, auswendig, weil in der Zeit, im finsteren Mittelalter, hatte man keinen Computer. Man hatte alles im Kopf oder man war verloren. Und dann sind die zurück nach Europa und haben dann in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in der Schweiz, in Burgund und so weiter, haben dann Mission gemacht im Untergrund. Und man sagt, überall dort, wo sie gewesen sind, fingen plötzlich die Leute an, wieder richtig Ackerbau zu betreiben, richtig sinnvoll, richtig zu Wohlstand zu bekommen. Da florierte plötzlich Kunst und nicht wahr? Der Lebenswert stieg. Und als dann die Inquisition kam oder dann die Dominikanermönche, die darauf angesetzt waren, kurze Zeit später haben wir alles kaputt gemacht und das Volk ging wieder in das tiefe, fast tierische Level zurück. Ganz interessante Geschichte. Und wer von euch hat etwas von der Kirche des Ostens gehört? Damit ist nicht die Orthodoxen gemeint, sondern die vielen Christen in Syrien, in Baktrien, im heutigen Iran, im heutigen Afghanistan, im heutigen Turkmenistan, in Zentralasien gab es eine florierende Kirche. Die hatte ihr Hauptzentrum nicht in Rom, sondern in Antiochia. Aber die sind dann später natürlich auch stark verfolgt worden durch den Islam, der dann gekommen ist. Aber die haben es geschafft, bis nach Indien zu gehen. Ihr wisst, die St. Thomas-Christen. Da gab es Christen, die sind bis nach China gekommen. In Chang'an hat man ein Dokument ausgegraben, in der alten Königsstadt in China, einen großen Stein aus dem Jahre 781, wo drauf steht, dass Christen dort in Chang'an, in der Königsstadt Chinas, eine christliche Kirche gegründet haben. Diese christliche Kirche, Lehre, wurde genannt die Lehre des Lichts. Denn sie ist so ganz anders als alles andere, was man vorher jemals gehabt hat, als der Konfuzianismus und Taoismus und wie es alles hieß. War ganz beeindruckend. Und es gibt sogar Berichte, dass von China sogar Einflüsse bis nach Japan gekommen sein sollen. Da war es nicht besonders fruchtbar, aber bis dorthin ist es gewesen. Und man findet dann gerade im Frühmittelalter, gerade in Zentralasien, tausende Berichte von frühen Christen, die an der apostolischen Wahrheit festgehalten haben. Und es gab mehrere Gründe, warum sie zugrunde gegangen sind. Erstens der Islam, obwohl der zum Teil auch recht human mit ihnen gewesen ist. Zweitens, Zentralasien ist von Sand begraben worden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Man vermutet, es gibt mindestens 1000 Städte, die mal florierende Wirtschaftsstädte gewesen sind, die im Mittelalter von den wehenden Sänden, vom Sand aus der Wüste Gobi zugedeckt worden sind. Die mussten dann verlassen werden. Also das sind riesige Ruinen heute. Es waren mal christliche Zentren, das ist alles verlassen. Und dann waren es die Mongolen, insbesondere der Nachfolger von Genghis Khan, Tamerlane. Der war Mongole und wurde dann Moslem und hatte noch einen ziemlich rabiaten Charakter. Der hat die Christen dann ziemlich ausgerottet. Aber da gab es für einen langen Zeitraum, gab es dort Christen, die wir heute mit den Waldensern, Albigensern von ihrem Glauben zusammenbringen würden. Und dann gab es natürlich die Christen in Äthiopien, die den Sabbat gehalten haben bis ins 17. 18. Jahrhundert. Und überall anders, vielleicht ja nicht wahr? Die Gemeinde in der Wüste. Letzte Frage für heute und dann sind wir wirklich am Schluss. Was passierte 1798? Das ist jetzt unsere Hausaufgabenfrage. Genau, wann? Am 1. Januar kam der Befehl, richtig? An General Berthier. Weißt du noch, in welcher Stadt? In Mailand. Können wir uns erinnern? Und dann, wann war das? Ein Monat später, am 15. Februar? Gleichzeitig der Geburtstag von? William Miller, von William Miller, 16. Geburtstag von ihm, aber völlig unwichtig. Aber kann sich mir noch erinnern, wie das war mit dem Ring? Er musste ihn erst abgeben und durfte ihn am nächsten Tag dann wiederbekommen. Nicht, ja? Und das war alles im Jahre 1798. Und was seitdem passiert ist, glaube ich, wisst ihr jetzt besser als die allermeisten, die jemals die Prophetie studiert haben. Denn das wird meistens so detailliert, wie wir es hier gemacht haben, nicht erklärt. Deswegen seid ihr hier wahrscheinlich ganz gut fit. Aber der Punkt ist der, und dann wollen wir schließen. Gott hat zu allen Zeiten ein Volk gehabt und hat es bewahrt und hat es genährt. Und wenn wir heute diese Botschaft predigen, das ewige Evangelium für Stuttgart, Deutschland und die ganze Welt, dann predigen wir das, wofür jahrhundertelang Waldenser, Albigender, Iroschotten, Hugenotten, die Kirche des Ostens und all die anderen gestorben sind, verfolgt worden sind, an die entlegensten Orte der Welt, in Höhlen, in Klüften, in tatsächlichen Wüsten sich versteckt haben. Und sie reichen uns die Fackel weiter, die wir jetzt in dieser Zeit des Endes leben. Nicht mehr versteckt in der Wüste. Wir sind die Gemeinde ist aus der Wüste rausgekommen, wo Gott sie trainiert hat. Wir sind jetzt in den Steppen Moabs. Nicht wahr? Und wir haben auch ein bisschen Verzögerung gehabt, nicht wahr? Edom hat uns nicht durchgelassen. Es ging ein bisschen länger als gedauert, nicht wahr? Und jetzt ist der Jordan vor unseren Füßen. Und die Frage ist, werden wir die gleichen Fehler machen wie das Volk Israel, das dann am Baal Peor sich wieder mit dem Götzendienst verbunden hat, nicht wahr? Und wo viele gefallen sind. Denn das ist zur Warnung aufgeschrieben. Und werden wir bereitwillig sein, so im Glauben voranzuschreiten, durch den Jordan. Ihr wisst, die mussten erst mit dem Fuß hinein. Und wisst ihr was? Es war die Bundeslade, die voranging. Werden wir der Bundeslade folgen, werden wir dem Gesetz Gottes folgen, das uns bis in die Heimat bringt. Ist interessant, kann man so viel lernen. Das nächste Mal gibt es mehr. Wer von euch möchte sagen, ich möchte... Ihr wisst doch gar nicht, was ich sage.
Doch, das wissen wir. Wer von euch möchte in die Ewigkeit?
In die Ewigkeit, okay. Wollen wir es heute so fragen, genau. Lasst uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dieses wunderbare Studium, für die vielen Gedanken, die wir haben durften. Wir möchten dich bitten, dass du uns weiterhin leitest in dem Studium deines Wortes, dass die Offenbarung lebendig wird für uns, dass wir erkennen, was sie uns alles zu sagen hat und dass wir immer wieder praktische Lektionen für uns gewinnen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, die Fehler nicht zu wiederholen, die das Volk Israel getan hat und im Glauben voranzugehen, so wie sie vorangegangen sind, als sie den Jordan durchkreuzt haben. Wir warten darauf, dass der Spätregen uns vorbereitet auf die Wiederkunft. Aber so wie das Volk Israel Tag für Tag der Wolkensäule folgen musste, so müssen wir auch dir folgen, als deine Nachfolger. Bitte gib, dass wir nicht selbst entscheiden, was wir tun, sondern dass wir das tun, was du uns sagst und was du uns empfiehlst. Wir möchten dich bitten, dass du uns bald wieder gesund zusammenführst, dass wir weiter dein Wort studieren können, um dich noch besser kennenzulernen. Amen. So, damit verabschieden wir uns von allen Zuschauern. Wie gesagt, wenn ihr in den nächsten Tagen in Mannheim seid beim Houston Mission Kongress, freuen wir uns, wenn ihr kommt an dieser Theke, an diesem Stand, joelmediatv.de. Ansonsten bis zum nächsten Mal, nächsten Dienstag hier, dann mit der nächsten Folge von Die Zeit des Endes, Plattsburgh 1814 und Offenbarung 12, Vers 7. Ganz spannender Vers. Bis dahin Gottes Segen im Studium seines Wortes. Amen.